NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. August 2005. Der Amtsantritt des iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad.
Der iranische Präsident ist ein Holocaust-Leugner und Holocaust-Leugnen steht bei uns unter Strafe, ist eine Straftat. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass dem iranischen Präsidenten die Gelegenheit gegeben werden soll, unter den Voraussetzungen einer diplomatischen Immunität nach Deutschland zu kommen. Ich hoffe, dass hier auch Wege gefunden werden, um ihm das zu verwehren.
Präsident Ahmadinejad stellt sich außerhalb des Bogens jeglicher Zivilisation. Wenn er nach Deutschland käme, würde ihn nur der Diplomatenpass davor abhalten, verhaftet zu werden. Ein Verbrecher wie Ahmadinejad ist nicht willkommen.
Die Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, und der damalige bayerische Innenminister Günther Beckstein gehörten im Juni 2006 zu den Wortführern der öffentlichen Empörung. Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad plante, zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland zu kommen. Ein Sturm der Entrüstung war die Folge, diplomatische Verwicklungen drohten. Zum ersten Spiel seiner Nationalmannschaft in Nürnberg schickte Ahmadinejad seinen Vize. Der iranische Präsident selbst hatte seinen Besuch für das Achtelfinale angekündigt, doch dazu kam es nicht, denn der Iran schied nach der Vorrunde aus. Die Wogen glätteten sich wieder. Der Publizist Michel Friedmann zählte damals die Punkte auf, welche die westliche Öffentlichkeit seither mit Mahmoud Ahmadinejad verbindet.
Ein Mann, der eine Atombombe bauen will, ein Mann, der die westliche Welt bedroht, ein Mann, der den internationalen Terrorismus mit unterstützt, ein solcher Mann, der zudem auch noch den Holocaust leugnet und den Staat Israel vernichten will, ist in Deutschland eine unerwünschte Person.
Als Mahmoud Ahmadinejad ein knappes Jahr zuvor am 3. August 2005 sein Amt antrat, kannte man ihn hierzulande noch kaum. Während des Präsidentschaftswahlkampfes hatte man wochenlang im Westen den Aufstieg des einfachen Mannes mit dem kurzen Vollbart und der hellbeigen Jacke ignoriert oder mit Kopfschütteln kommentiert. Noch bis zur Stichwahl im Juni glaubten die Experten nicht, dass Ahmadinejad gegen den in der ganzen Welt bekannten Ali Akbar Hashemi Rafsanjani gewinnen könnte. Das Erstarken dieser, wenn man so will, neorevolutionären Bewegung um Ahmadinejad war im Ausland nicht bemerkt worden. Während der Islamischen Revolution im Iran Anfang 1979 war Mahmoud Ahmadinejad bereits Mitglied der Bewegung der sogenannten Studenten, die der Linie des Imam folgen. Ein Foto zeigt ihn direkt am Auto des Revolutionsführers Ayatollah Khomeini am Tag seiner Rückkehr aus dem französischen Exil. Als Freiwilliger zog Ahmadinejad Anfang der 80er Jahre in den Krieg gegen den Irak. Er wurde Mitglied der Revolutionsgarden. Nach dem Bauingenieurstudium kam er spätestens Anfang der 90er Jahre in die Politik.
Da muss eine Gruppe neu gestanden sein, um ein politisches Lager herum, das als das Radikale oder die Radikalen gegolten hat, das interessanterweise sowohl in der islamischen Rechten als auch in der islamischen Linken starke Anhänger hatte, immer noch hat und das auch sehr stark antikapitalistisch und eigentlich gar nicht konservativ war.
Walter Posch, Iran-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Dieses Lager ist zerschlagen worden durch die dramatische Wahlniederlage gegen Khatami.
Das war 1997. Mahmoud Ahmadinejad war zu dieser Zeit Gouverneur einer Provinz in West-Iran. Doch die deutliche Niederlage seines Lagers gegen Mohammad Khatami unterbrach Ahmadinejads politische Laufbahn zunächst. Khatami öffnete in seinen 8 Amtsjahren das Land in Richtung Westen und schlug einen vorsichtigen Reformkurs ein. Die islamische Rechte musste sich neu formieren.
Diese Gruppen haben dann einen neuen Slogan gefunden und sich selbst neu definiert als die wertbewussten Arzeshihor, nämlich revolutionäre und islamische und iranische Werte. Und sie haben eine besondere Anziehung auf die jüngeren Manager der Islamischen Republik gehabt.
Offenbar hat es um 2002 eine regelrechte Koordinationssitzung von verschiedenen Gruppierungen gegeben, denen zunächst nur gemeinsam war, dass sie gegen Reformen waren. Man beschloss, ein neues politisches Lager zu gründen, unter dem Namen Prinzipientreue. So bezeichneten sie sich selbst. Man könnte sie auch Fundamentalisten nennen. Ahmadinejad leitete innerhalb dieses Zusammenschlusses eine unabhängige Zelle in Teheran.
Die traditionellen Verbündeten, die sie hatten, die traditionellen Konservativen und anderen rechten Kräfte, die waren aufgrund ihrer soziologischen Herkunft und ihrer Wirtschaftsinteressen eher kritisch dem ganzen Gedanken sozialer Gerechtigkeit und so weiter gegenüber, waren aber wütend auf Rafsanjani und auf die Reformisten, weil man denen vorgeworfen hat, das Land in Richtung Westen zu öffnen. Und da kam es zu dieser Koalition, könnte man sagen.
Der Iran war und ist geprägt von einer gewaltigen Kluft zwischen Arm und Reich. Die iranische Wirtschaft wird von den Revolutionsgarden kontrolliert. Die Erträge fließen in die Taschen der korrupten Eliten. Schätzungen zufolge liegt die Arbeitslosenquote im Iran bei bis zu 50%. Die Prinzipientreuen analysierten genau die Stärken und Schwächen des politischen Gegners. Sie fanden heraus, dass die Reformkräfte den sozialen Aspekt vernachlässigt hatten. Es galt also, das Heer der armen Leute als Wähler ins eigene Lager zu ziehen. Ab 2002 traten die Prinzipientreuen bei verschiedenen kleinen Wahlen an. Zunächst sollten es nur Testläufe sein. Doch schon ein Jahr danach gewann Mahmoud Ahmadinejad die Bürgermeisterwahlen in Teheran. Er hatte im Wahlkampf ganz auf die Karte soziale Gerechtigkeit gesetzt und den Bürgern zahlreiche Wahlversprechen zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen gemacht. Die Strategie ging auf. Viele junge, dynamische Leute, neorevolutionäre islamische Hardliner, gelangten nun in politische Schlüsselfunktionen.
Ahmadinejad war schon von vornherein für Höheres auserwählt. Offensichtlich im Hintergrund spielte eine bedeutende Rolle der jetzige Parlamentspräsident Ali Larijani. Damals nämlich als Chef des Fernsehens hat er dafür gesorgt, nicht nur, dass Ahmadinejad die Wahlen zum Bürgermeister gewinnt, sondern vor allem, dass er bekannt wird. Das heißt, Land auf, Land ab wurde vom fähigen Bürgermeister von Teheran gesprochen. Das war ein Detail, das die Reformisten übersehen haben und ab dem Zeitpunkt schon auch nicht mehr die Macht gehabt haben, sich dem entgegenzustimmen.
Das Ende der Reformkräfte sollte früher als erwartet kommen. Durch die Erfolge auf lokaler Ebene gestärkt, trat Mahmoud Ahmadinejad 2005 bei den Präsidentschaftswahlen an und gewann. Sein demonstrativ bescheidenes Auftreten hatte bei der Masse der armen Leute Eindruck gemacht. Kleine Geldgeschenke und Gratiskartoffeln halfen den Leuten bei ihrer Wahlentscheidung. Dazu haben vermutlich, wie 4 Jahre später auch, Wahlfälschungen das Ergebnis zugunsten von Ahmadinejad beeinflusst. Offenbar hatte er schon damals im Hintergrund ein mächtiges Netzwerk, das zu seinen Gunsten agierte. Nach dem Amtsantritt Ahmadinejads am 3. August 2005 war bald klar, dass die neue iranische Führung die revolutionäre Rhetorik des Ayatollah Khomeini wiederbeleben und auf Konfrontationskurs mit dem Westen gehen würde. Im Oktober 2005 hielt Ahmadinejad auf einer Konferenz mit dem Titel »Eine Welt ohne Zionismus« in Teheran eine Rede, die große Empörung auslöste.
Viele Menschen streuen in diesem schweren Kampf zwischen der islamischen Welt und der Front der Ungläubigen permanent die Saat der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Sie wollen die islamische Welt im Herzen aushöhlen. Diese Menschen sagen, ist es denn möglich, dass wir eine Welt ohne Amerika und Zionismus erleben können? Aber ihr wisst am besten, dass es möglich und machbar ist, dieses Ziel zu verwirklichen. Unser lieber Imam sagte, das Regime, das Jerusalem besetzt hält, muss aus den Annalen der Geschichte getilgt werden.
Am Ende der Rede kam es zu einem kurzen Zusammenbruch der allgemeinen Ordnung, so formulierte es die iranische Nachrichtenagentur ISNA, was nichts anderes bedeutet, als dass organisierte Studenten aufs Podium stürmten, lautstark den Revolutionsführer priesen und dabei Tod Israel und Tod Amerika skandierten. Eine andere Übersetzung des letzten Satzes der zitierten Passage aus Ahmadinejads Rede lautete: Israel muss von der Landkarte ausradiert werden. Dieser Satz war Auslöser monatelanger Diskussionen, wie hatte er es gemeint, als direkten Angriff auf Israel oder eher als abstrakte Zukunftsvision? Hatten Übersetzer eine nicht beabsichtigte Schärfe in die Aussagen hineininterpretiert?
Er hat Khomeini zitiert und Khomeini hat sehr wohl gemeint, dass Israel verschwinden muss. Er hat jetzt nicht gesagt, morgen wird Israel zerstört. Er hat nicht gesagt, übermorgen werden alle Juden erschossen. An das denkt er auch nicht. Er wendet da streng den khomeinischen Grundkonsens an, dass zwischen Juden und Zionisten unterschieden wird. Zum Beispiel für die jüdische Gemeinde im Iran ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Nun, was hat er gesagt? Er hat schon gemeint, dass Israel, weil es illegitim ist, verschwinden soll.
6 Wochen später sprach Ahmadinejad auf einer Kundgebung, die live im iranischen Fernsehen übertragen wurde.
Einige europäische Länder pochen darauf, dass Hitler Millionen unschuldiger Juden in Öfen getötet hat. Und sie pochen darauf so sehr, dass sie jeden verurteilen und ins Gefängnis werfen, der etwas Gegenteiliges beweist. Wir akzeptieren diese Behauptung nicht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sie wahr ist, dann haben wir folgende Frage an die Europäer. Ist die Tötung unschuldiger jüdischer Menschen durch Hitler der Grund für eure Unterstützung für die Besatzer Jerusalems?
Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Äußerungen scharf, doch Ahmadinejad wiederholte derartiges immer wieder.
Zum Teil ist es bei ihm sicherlich so gewesen, dass er über die ganze Angelegenheit schlecht informiert war. Bücher über den Holocaust, Bücher über die Juden in Europa, über Deutschland, kritische Literatur über Deutschland im Dritten Reich und so. Das sind Sachen, die diese Leute nicht lesen.
Die Berater des iranischen Präsidenten waren offenbar gut über die Holocaust-Leugner-Szene in Deutschland informiert. Gezielt versorgten sie Ahmadinejad mit ausgewählten Informationen. Erklärende Hintergründe verschwiegen sie. Walter Posch.
Ahmadinejad hat es auch brav nachgeplappert, weil ihm seine Wissenschaftler unter Anführungszeichen erklärt haben, dass das alles nur Lug und Trug ist.
Die Diskussion um die Leugnung des Holocausts dient den Radikalen im Iran zu beweisen, dass die Europäer mit zweierlei Maß messen. Eine Argumentationsweise, die unter Fundamentalisten in der gesamten islamischen Welt verbreitet ist.
Dadurch, dass es eben diese Holocaust-Gesetzgebung gibt, heißt das aus ihrer Logik heraus, die Europäer sind vollkommen scheinheilig. Bei uns beschweren sie sich darüber, dass es keine Meinungsfreiheit gibt, aber in Europa selber unterdrücken sie öffentliche Meinung, Debatten und so weiter.
Schon in seinem ersten Jahr im Amt des iranischen Staatspräsidenten hat Mahmoud Ahmadinejad alles Misstrauen, das man im Westen gegen ihn hegte, bestätigt. Seitdem ist sein Image zementiert. Jemand, der Israel vernichten will und den Holocaust leugnet, dem kann man nicht trauen. Seine offensichtlich manipulierte Wiederwahl 2009 und die brutale Niederschlagung der Opposition verfestigten dieses Urteil noch. Das grundsätzlich gestörte Verhältnis zwischen Iran und der westlichen Welt hat auch zur Folge, dass der Atomkonflikt mit dem Präsidenten Ahmadinejad wohl nicht lösbar ist. Obwohl viele glauben, dass er die Einigung eigentlich will, weil es seine Position stärken würde. Iran-Experte Walter Posch.
Das Hauptproblem bei den Leuten um Ahmadinejad ist, dass viele von denen noch nie im Westen waren bzw. keine Ahnung von westlicher Diplomatie hatten.
In seiner jüngsten großen Rede im Mai 2010 auf der Überprüfungskonferenz der Vereinten Nationen für den Atomwaffensperrvertrag erklärte Ahmadinejad:
Millati ke hamvare munadi ishq, mohabbat.
Eine Nation, die immer die Liebe, Freundschaft und den Frieden für die Menschheit ausrief, die bedeutende iranische Nation, braucht für ihren Fortschritt keine Atombombe und sieht in einer solchen keinen Anlass für Größe und Ehre.
Doch das nimmt Ahmadinejad kaum jemand mehr ab. Zu oft hat er die Inspektoren der Internationalen Atomenergieorganisation an der Nase herumgeführt.
Da ist bei ihm überhaupt keine Reflexion darüber, dass es mit ihm sicher keine Einigung geben wird, geben kann.
Viele Experten gehen davon aus, dass die eigentlichen Machthaber im Iran, die Revolutionsgarden und die religiösen Hardliner um Revolutionsführer Khamenei, sich die Entwicklung der Atombombe aus strategischen Gründen zumindest offen halten möchten.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Mayer an den Amtsantritt des iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad heute vor 5 Jahren. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Komponisten Siegfried Wagner.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.